With Progressive, it's easy to reach customer service with our app, website, chat, or by phone. Because when getting help is hard, it's not help at all.
A little help. A little help over here.
Thank you for calling Bench Press Assistance.
What?
Due to excessive gym volume, all available spotters are currently lifting heavy weights off the chests of other bench pressers.
Seriously?
Please continue to hold, and we will remove the barbell from your chest in the order in which your cry for help was received.
Getting assistance should be easy. With Progressive, it is. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
Mikas Matrix. Der Feministische unter den politischen Podcasts.
Hey und herzlich willkommen. Sagt mal, wie haltet ihr es denn mit dem Glauben oder mit der Kirche? Findet ihr das alles doof und überflüssig oder sagt ihr, wir brauchen das? Ich selbst bin ja hardcore katholisch erzogen in Polen, das ja bekanntlich besonders katholisch ist. Mit der katholischen Kirche habe ich zwar schon ganz lange nichts mehr am Hut, aber immerhin ist mir der Glaube an meinen Schutzengel geblieben. Das finde ich ganz schön. Außerdem habe ich ja Respekt vor allen, die ihren Glauben mitmenschlich leben. Und ich kenne viele Menschen, die sich in der Kirche engagieren und sich großartig für alle einsetzen, die Hilfe brauchen. Glaube, das ist eben für manche Halt, für andere eine Zumutung. Und Kirche klingt echt nach gestern. Aber kann Glaube heute etwas ganz anderes bedeuten als früher? Passt diese uralte Institution Kirche überhaupt noch in unsere Welt? Und was haben Frauen und queere Menschen in der evangelischen Kirche zu sagen? Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, Ende des Monats ist Reformationstag. Ein wichtiger Tag für evangelische Christen. Also haben wir einen guten Anlass. Über diese Fragen müssen wir reden. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 43. Folge von Mikas Matrix. Was euch hier erwartet? Gleich ein Gespräch mit einer Pfarrerin, wie ihr sie in diesem Job kaum erwarten würdet. Und was gibt es noch in meinem Podcast? Eine Geschichte aus den USA, einen männlichen Zwischenrufer, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Kommt her, hört zu, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Frauen in der evangelischen Kirche. Sie leiten Gemeinden, sie predigen und reden in Talkrunden. Aber wenn es um Macht geht, bleibt die Kirche noch immer patriarchal. Und was passiert, wenn Frauen und queere Menschen das laut hinterfragen? Genau das macht Maike Schöfer. Sie ist queerfeministische Pfarrerin in Berlin, Aktivistin und Podcasterin. Bei Instagram hat sie viele tausend FollowerInnen. Ja und Amen heißt ihr Account. Und dort spricht sie über Macht, Körper und Kirche, über Gerechtigkeit und Gender und über einen Glauben, der emanzipiert. Das Patriarchat ist nicht made by Gott, sagt Maike Schäfer. Das Patriarchat ist nicht made by Gott. Ist das nicht ein toller Satz? Mit Maike will ich über feministische Theologie reden, über Sichtbarkeit von Frauen und queeren Menschen in der Kirche, über Widerstände, aber auch über Hoffnung, die in der Veränderung steckt. Denn Maike Schöfer zeigt, dass Kirche auch anders geht. Offen für alle und unbequem. Und jetzt ist sie hier bei mir im Studio. Hallo Maike, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sag mal Maike, dir zu Ehren läuten hier bei Mikas Matrix zum ersten Mal die Glocken. Ich hoffe, du freust dich.
Thank you. Maike, großer Gott, wir loben dich, hat die Gemeinde eben gesungen. Und dann singt sie weiter, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. In Ewigkeit. Wie findest du denn das, diese Behauptung, Gott ist immer derselbe? Du schreibst ihn ja sogar mit Genderstern. Also das ist ja auch nicht gerade vor 2000 Jahren üblich gewesen.
Ziemlich viele Fragen und Themen, die du gleich zu Beginn anreißt. Also erstmal freue ich mich über die Kirchenglocken und über den Chor. Das kommt mir doch ganz vertraut vor. Da fühle ich mich gleich ganz zu Hause. Und
ist ja auch schön.
Genau, das ist auch tatsächlich schön. Und ich habe auch ein ganz großes Herz auch für die alte Musik, für die alte Kirchenmusik. Und in der Tat, natürlich, ich finde das ganz fantastisch und das ist Teil meines Glaubens, dass Gott ist in Ewigkeit. Und
aber unveränderbar, so wie er immer war?
Da würde ich dir gleich schon widersprechen. Ich würde nicht sagen, so wie er immer war. Ich glaube, ich weiß am Ende tatsächlich gar nicht, welche Facetten Gott noch alles beinhaltet. Die Bibel ist ein großes Buch verschiedener Beschreibungen und Geschichten, Erlebnissen unterschiedlichster Menschen zu Gott, die Gott eben unterschiedlich beschreiben. Und eben nicht nur als er, sondern auch als Mutter, als Bäckerin, als Henne, als Adlermutter.
Als Ei, wenn du von Henne sprichst.
Als Ei tatsächlich nicht. Aber auch als Windhauch zum Beispiel oder als Liebe. Also es gibt ganz, ganz viele Beschreibungen und Begriffe für Gott. Und das finde ich fantastisch.
Und eben nicht unveränderbar über alle Zeiten, sondern es hat natürlich auch etwas mit unserem Blick zu tun. Und deiner ist offenbar der Windhauch. Das finde ich übrigens ausgesprochen schön. Wir leben in einer gottlosen Welt. Das ist ja so eine Behauptung, die viele Leute gerne von sich geben. Und zwar sowohl religiöse Menschen als auch nicht religiöse Menschen. Ich weiß, das ist jetzt eine Gretchenfrage, aber wie ist es denn für dich? Leben wir in einer gottlosen Welt?
Also du siehst da vielleicht gleich schon, wie es in mir zuckt, dass ich unbedingt was dazu sagen möchte und dir auf jeden Fall widersprechen möchte. Aus meiner Perspektive natürlich nicht. Es ist keine gottlose Welt. Also der Großteil meines Glaubens beruht darin, dass unsere Welt durchdrungen ist von Gott. Also Gott umgibt mich und
ziemlich
begleitet mich.
Ziemlich optimistisch, oder?
Auf jeden Fall. Und bei all dem Schrecklichen und all dem Schweren, was auch in unserer Welt passiert, was mir persönlich passiert, aber auch wenn ich über die Landesgrenzen hinausschaue, weiß ich, dass der Schrecken auch Einzug hält oder der Tod zum Beispiel, die Verletzung. Und da weiß ich natürlich, das geschieht auch und das ist da, das möchte ich damit gar nicht negieren. Aber ich weiß, dass Gott genau in diesen Momenten den Menschen am nächsten ist, die am meisten und am schwersten leiden.
Das zeugt ja bei dir von einer wahnsinnigen Resilienz. Also nach dem Motto, ja, ich sehe, dass Menschen sterben. Ja, ich sehe Kriege, ich sehe das Leid, ich sehe den Hunger. Und trotzdem glaubst du, wie der Theologe Bonhoeffer das so schön gesagt hat, an gute Mächte?
Auf jeden Fall. Ich könnte die Welt nicht bestehen und könnte nicht tragen, was Menschen mir mitteilen, was Menschen mir übergeben. Und ich könnte auch nicht ertragen, was mir widerfährt oder was anderen Menschen widerfährt in dieser Welt. Und um durch diese Welt gehen zu können, um immer wieder auf beiden Beinen zu stehen und weiterzugehen, kann ich nur mit dem Wissen und mit dem Vertrauen, dass Gott an meiner Seite ist.
Weißt du, du erinnerst mich an meine Großeltern, weil bei denen war das ganz genauso. Meine Eltern waren gar nicht so religiös.
Ja.
Hardcore erzogen, katholisch natürlich, wie sich das in Polen gehört, wurde ich von meinen Großeltern. Und bei denen konnte ich das tatsächlich genauso beobachten, dass ihr Glaube, und den haben sie gelebt, also ich konnte das tagtäglich sehen, dass das eben nicht einfach nur so vor sich hergetragen war, sondern dass sie wirklich auch im Alltag gelebt haben und dass der Glaube ihnen dann auch tatsächlich geholfen hat, über viele Schicksalsschläge hinwegzukommen.
Das möchte ich nur unterstreichen und mich irgendwie daneben stellen und vor allem betonen, dass bei aller Wichtigkeit der Theologie
Theorie über Gott
genau,
und den Glauben.
Genau, habe ich ein ganz großes Herz für die Praxis und für das Praktische und für die Hände. Du hast gerade so das Leben betont, also deine Großeltern haben es wirklich gelebt. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, mit dieser Haltung durchs Leben zu gehen. Also noch einmal, wie gesagt, ich finde, das Theologiestudium ist ein sehr, sehr wichtiges Studium und generell Theologie zu treiben, aber es ist auch ganz wichtig und vor allem das zu leben. Und das möchte ich.
Wir reden nachher nochmal drüber, was das denn eigentlich heißt für dich zum Beispiel. Du bist ja Pfarrerin in Berlin und ich habe dich auch deswegen jetzt gerade eingeladen, weil Ende des Monats Reformationstag ist, also ein wichtiger Feiertag für evangelische Christen. Nun ist der Reformationstag, anders als in allen ostdeutschen Ländern, in Berlin, wo wir hier sitzen, kein Feiertag. Dafür aber der Internationale Frauentag am 8. März. Wie findest du denn das? Schlägt hier eher dein feministisches Herz für den 8. März oder als Pfarrerin sagst du, ach nee, ich hätte doch lieber den Reformationstag als Feiertag?
Spannende Frage. Ich kann sehr gut damit leben, dass der 8. März dafür hier als feministischer Kampftag ein Feiertag in Berlin ist. Und ich kann auch entbehren, dass christliche Feiertage oder Feiertage meiner Religion nicht per se auch staatliche Feiertage für alle sein müssen. Also das macht für mich gleich nochmal die Diskussion auf, wie geht's eigentlich meinen Geschwistern anderer Glaubensgemeinschaften, also jüdische Feiertage, muslimische Feiertage sind auch keine staatlichen Feiertage. Und ich würde dann zum Beispiel eher einfordern und sagen, warum sind wir nicht mutig als evangelische Kirche und sagen, wir teilen unsere Privilegien, wir geben einen Teil irgendwie unserer staatlichen Feiertage irgendwie ab und dafür gibt es dann jüdische oder muslimische staatlich verordnete Feiertage. Also ich sage das so vielleicht ein bisschen, ideenreich provokant, um darauf aufmerksam zu machen, dass evangelische oder beziehungsweise katholische Christinnen in Deutschland immer noch ein großes Privileg gegenüber anderen Religionsgemeinschaften genießen. Und ich kann das entbehren, ich kann den Reformationstag auch feiern, ohne dass er ein staatlich verordneter Feiertag ist. Freue mich aber umso mehr, wenn es tatsächlich einen Feiertag gibt, der vor allem die feministischen Belange in den Mittelpunkt stellt.
Feiertage feiern über alle Grenzen unterschiedlicher Religionen hinweg, das ist eigentlich, finde ich, eine ganz schöne Idee. Und dann am 8. März machst du dann einen feministischen Gottesdienst in deiner Kirche?
Genau, ganz richtig. Da versuche ich dann alle Frauen, die mich inspirieren, die mir über den Weg gelaufen sind, die für die Kirche gerade eine wichtige Figur sind, einzuladen. Ich habe einen fantastisch großen Gospelchor. Zum größten Teil sind darin Frauen mit. Die werden alle eingeladen. Frauen sitzen an der Orgel, machen die Musik, predigen. Also es wird tatsächlich im nächsten Jahr 2026 am 8. März einen feministischen Gottesdienst bei mir geben. Und nicht nur am 8. März übrigens. Also eigentlich ist jeder Gottesdienst in meiner Kirche ein feministischer.
Na super. Ich schreibe die Adresse deiner Kirche in die Shownotes und dann können alle da hinkommen und du bist jetzt wirklich in der Pflicht, diesen Gottesdienst auch zu machen.
Aber ist schon geplant.
Das wird dir sicherlich leicht fallen. Du stammst ja nicht aus einer Pfarrerfamilie, wie so viele andere Leute, die dann irgendwann mal ins Pfarramt gehen. Und bei euch zu Hause gab es auch keine Bibel, hast du mal erzählt. Ins Pfarramt bist du dann über Umwege gekommen. Erzähl doch mal, wie hat's dich denn auf die Kanzel verschlagen? Also ich weiß, du könntest darüber 3 Stunden reden. Sag's doch lieber in 3 oder 4 Sätzen.
Ich weiß nicht, ob ich es in der Kürze schaffe.
Nein,
aber
ist auch okay, wenn es ein bisschen länger ist.
Du hast es ganz richtig gesagt. Ich komme nicht aus einer, ich komme aus einer christlich sozialisierten Familie. Aber bei mir wurde nicht gebetet. Es wurde der Gottesdienst in der Regel auch nicht besucht. Wir hatten keine Bibel zu Hause, wie du ganz richtig gerade nochmal gesagt hast. Und trotzdem habe ich an Gott geglaubt und trotzdem habe ich mich in der Kirche bei aller Fremdheit, ich kannte die Lieder nicht, ich habe irgendwie nichts verstanden, habe ich mich da wohl gefühlt. Und ich bin mit 18, 19 Jahren nach Berlin gegangen, ich wollte bloß weg von meiner Familie, von dieser kleinen Stadt Bremen aus meinen jugendlichen Augen. Ich wollte hinaus in die große Welt. Und
Bremen ist so eine schöne Stadt.
Das ist sie wirklich. Und aber ich wollte,
Kleinstadt.
Ich
aber
wollte
okay.
Nach Berlin. Das war für mich das Tor zur Welt. Und ich hatte nie vor zu studieren. Ich komme aus einer Arbeiterinnenfamilie. Ich wollte tatsächlich immer Schauspielerin werden, habe mich nicht getraut. Und irgendwann, ich war immer im Umfeld von Freundinnen, die aus akademischen Familien stammen. Die haben alle studiert. Und irgendwann dachte ich, Mist, um mir das Leben hier zu finanzieren, wäre es gut, wenn ich studiere oder zumindest einfach nur eingeschrieben bin, damit das mit der Krankenversicherung geregelt ist. Und dann habe ich zu der Zeit im Spielcasino gearbeitet, um mir den Lebensunterhalt zu verdienen. Also nicht in den schicken Spielcasinos, sondern in den, ich sag mal, herausfordernden Casinos. Und dort saß
wo
ich und
habe
mir...
Wo die Leute trotzdem viel Geld verlieren.
Ja, und da habe ich übrigens die Basis, glaube ich, die Basisschule der Seelsorgerausbildung gelernt. Da habe ich so viele unterschiedliche Menschen kennengelernt. Da bin ich sehr dankbar tatsächlich für. Wie auch immer, dort sah ich, habe mir die Nägel lackiert, Zigarette geraucht, mit meiner damaligen besten Freundin telefoniert und überlegt, was ich studieren kann. Und sie schlug evangelische Religionspädagogik vor, weil das NC-frei war. Also ich habe ein grottenschlechtes Abitur, das will ich auch immer wieder betonen, gerade gerade in diesen akademischen Kreisen, weil mir tatsächlich mitgegeben wurde, ich soll das verheimlichen als Pfarrerin, das würde das Ansehen des Pfarramts schmälern. Aber mir ist wichtig zu sagen, Leute, wenn ihr da Bock drauf habt, ihr könnt es werden, auch mit einem schlechten Abitur. Und das war NC-frei, ich habe mich eingeschrieben und irgendwie hat die Kirche etwas in mir gesehen, was ich in dem Moment noch nicht gesehen habe. Und dann bin ich dabei geblieben.
Das ist ja nicht schlecht und ich finde es vor allen Dingen interessant, dass du vorher in Zusammenhängen warst, wo du auch die ökonomischen Bedingungen von Menschen kennengelernt hast, wenn auch in einem Spielcasino, wo ja auch Leute sitzen, die Geld verspielen, das sie eigentlich gar nicht haben. Also bei mir ist der Hintergrund zwar ein bisschen anders, aber ich habe eine Banklehre gemacht und da wurde ich dann auch mit ökonomischen Bedingungen von Menschen konfrontiert, schon als 15-Jährige, wo ich dachte, jetzt weiß ich, warum ich eine Linke bin. Mhm. Und das war, ich glaube, ich war sozusagen eine Herz-Jesus-Linke und das kam tatsächlich von Jesus. Aber als ich in der Bank war, da wurde es sozusagen langsam auch durch die Praxis und dann theoretisch unterfüttert. Du hast mal den wunderbaren Satz geschrieben, Kirche wird von Männern gemacht. Aber das Patriarchat ist nicht made by Gott. Und dann fügst du bei Gott das Gendersternchen an. Aber was sagst du denn dann jemandem, der mit der Bibel ankommt, da haben doch fast nur Männer das Sagen.
Das sehe ich anders.
Also ein bisschen kenne ich die Bibel auch. Wie gesagt, ich bin hardcore katholisch erzogen.
Ja, also es ist nicht zu negieren, natürlich. Die Bibel wurde zum größten Teil von Männern geschrieben, von Männern übersetzt, von Männern zusammengetragen, von Männern verbreitet. Und von Männern interpretiert und dann auch in eine Theologie übertragen.
Und die Wirkungsgeschichte. Genau, und die Kirchengeschichte.
Genau, aber wir fangen bei der Bibel an, weil du sie gerade gesagt hast. Und da würde ich immer sagen, ja, das ist ein Buch, in dem das Patriarchat vorkommt. Das ist nicht wegzunegieren, vor allem nicht als Feministin. Denn die Bibel ist ja nicht nur ein Glaubenszeugnis oder Glaubensdokument, sondern gibt ja auch Hinweise auf die Sozialgeschichte zum Beispiel, auf das Leben, auf die Umwelt der Menschen vor 2000 oder 3500 Jahren. Wie auch immer, es gibt auch feministische Dimensionen und Aspekte, die wollen wir nicht vergessen. Die sind da,
würde
aber sie
ich
machen.
Nie tun. Die feministische Theologie gibt es ja auch schon seit ein paar Jahrzehnten.
Genau,
ne?
Und die wollen wir nicht vergessen. Das ist unsere Aufgabe, die immer wieder hervorzuholen und zu zeigen, die sind da, die Frauen sind da. Und so. Und gleichzeitig ist das aber eine patriarchale Welt, in denen sie gelebt haben, in denen sie gedacht haben, in denen diese Aspekte einzuordnen sind. Also es ist beides da, man darf es nicht wegignorieren, man muss es ganz deutlich benennen und gleichzeitig muss man auch benennen, dass diese feministischen Dimensionen und Aspekte da sind. Also als Beispiel ganz zu Anfang habe ich dir schon die verschiedenen Begriffe und Wörter, Namen für Gott dargelegt und deswegen markiere ich auch hinter Gott diesen Stern. Er könnte ein Genderstern sein oder auch noch etwas anderes, zumindest ein Stolperer, eine Erinnerung. Gott ist viel mehr als nur männlich, als nur Herr, als nur Herrscher, als nur Vater. Sondern
also eine neue Dimension zu eröffnen als dieses Bild, da sitzt der alte weiße Mann mit Bart.
Genau, ganz richtig. Und
den es ja irgendwie in der Vorstellung immer noch gibt.
Ja, und dieses Bild darf auch sein. Ich will das niemandem wegnehmen. Es gibt auch Frauen, denen dieses Bild total wichtig ist und vertraut ist, denen das beheimatet ist. Aber gleichzeitig kann dieses Bild des Vaters, des Herrschers auch sehr negative Assoziationen, zum Beispiel durch eine Gewaltgeschichte, wieder hervorrufen. Die können das Vaterunser zum Beispiel nicht bieten. Also da gehen wir schon in andere Wege gerade. Aber es ist ganz wichtig, auch all die anderen Facetten, Namen und Bedeutung Gottes immer wieder zu erinnern. Und es hat natürlich sehr viele Frauen in der Bibel gegeben, die mutig waren, die laut waren, die Nein gesagt haben, die Theologie betrieben haben, die für uns auch heute Vorbilder zum Beispiel sein können.
Man muss sie halt, wie du sagst, immer wieder suchen und hervorholen. Du lebst ja offen queer und behauptest dann ganz selbstverständlich, Zitat, schon der Fakt, dass Gott übergeschlechtlich ist, ist ein Aspekt von Queerness. Gott ist super queer. Also für viele in der Kirche klingt doch das total nach Gotteslästerung.
Tatsächlich, und solche Briefe erhalte ich auch, ob analog oder digital. Wenn Menschen zum ersten Mal damit in Kontakt kommen, also gerade Christinnen oder auch Menschen aus meiner eigenen Kirche, dann sind sie manchmal irritiert. Vor allem, wenn sie auch nicht Teil der queeren Community sind. Also das sind da ganz neue Begriffe und dann sind sie erstmal verwundert und irritiert. Und ich weiß, dann kommt auch erstmal die Ablehnung und damit kann ich auch charmant und und offen umgehen. Aber ja, ich möchte daran erinnern und deutlich machen, es ist ja schon Kern unserer Theologie, dass Gott größer ist als alles andere. Unsere Worte reichen nie aus. Die Beschreibung der Bibel alleine reichen nicht aus. Es geht auch um meine Erfahrung, die ich mit Gott gemacht habe, meine Assoziationen, Farben, Bilder, die ich sehe. Also Gott ist immer größer als dessen. Und weil Gott dadurch überhaupt nicht greifbar ist, sondern Grenzen überschreitet und immer wieder Grenzen sprengt und unsere Vorstellung sprengt, ist das für mich eine Ähnlichkeit zur Definition von Queerness, dass es auch Grenzen sprengt, überschreitend, nicht greifbar. Und ich möchte gerade um...
Nicht die alten Muster, nicht das tradierte Bild.
Genau, gerade in diesem Moment der Unterdrückung auch von queeren Menschen hervorheben, dass auch sie und auch ich Gottes Ebenbild bin.
Also gerade von der evangelischen Kirche heißt es ja immer, sie wäre viel mehr als die katholische Kirche offen und tolerant. Man sieht das ja auch an den vielen Frauen in der Kirche in unterschiedlichsten Funktionen. Wie erlebst du das denn als queerer Mensch in der Kirche? Ist es so offen? Ist es so tolerant? Einerseits die Institution, aber auch die Menschen in der Gemeinde, mit denen du zu tun hast?
Da würde ich sagen, beides und beides gleichzeitig. In meiner Gemeinde habe ich einen Ort geschaffen für queere Christinnen, eine Gruppe geschaffen, wo sie zusammenkommen können. Da planen wir in unregelmäßigen Abständen queere Andachten. Da kommt eine große Gruppe von Menschen aus ganz Berlin zusammen. Da haben wir einen tollen Ort geschaffen. Und da würde ich auch sagen, das ist auch ein Ort, in dem queere Menschen offen und frei sprechen können und sich den Kirchenraum auch zurückholen. Und wo ihr Wort gilt und ihre Perspektive gilt und wo sie nicht abgewertet wird. Das finde ich ist ein ganz besonderer Ort. Das gibt es, das ist da. Und gleichzeitig gibt es immer noch Diskriminierung und Unterdrückung, gibt es immer noch rollende Augen, wenn die Pride-Fahne rausgehangen wird oder warum müssen wir denn schon wieder darüber reden oder es werden Menschen misgendert oder Menschen wird mitgegeben, dass sie ihre Queerness nicht offen ausleben sollen, sondern lieber zurückhalten, damit es
und
nicht so viel ist.
Wird dir das auch gesagt? Und also so nach dem Motto, halt dich doch mal besser zurück. Du kannst ja leben, wie du willst, aber du musst es
genau.
Ja nicht offen vorführen.
Genau, ganz richtig. Mhm. Und einen großen Teil meines privaten und vor allem auch meines partnerschaftlichen Lebens halte ich auch zurück, um es zu schützen, weil es für mich was ganz Fragiles ist. Also ich will da auch gerade in die Richtung der Menschen sprechen, die sich auch erst in einem gewissen Alter outen. Also es sind ja nicht alle queeren Menschen, die sich als Teenager outen und von Anfang an offen queer leben, sondern viele Menschen bleiben es auch ihr Leben lang. Also wenn wir unsere Gottesdienste feiern, kommen auch SeniorInnen, die mir dann sagen, ich hatte nie einen Ort, das offen zu zeigen und hier kann ich endlich mal kommen und bin eine von euch. Also so und so. Und auch ich erlebe Abwertung, vor allem im digitalen Raum, Beleidigung, Absprache meiner Kompetenzen und so weiter.
Was sagst du denn einem jungen Menschen, der zu dir kommt, weil er von dir gehört hat, sei es über deinen Podcast, sei es über deinen Instagram-Account und Zweifel daran hat, dass die Kirche ein Ort für queere Menschen ist? Kannst du dem eigentlich so sagen, doch, komm zu uns, hier bist du gut aufgehoben?
Das würde ich immer ganz abhängig machen von der Person und der Geschichte und was mir mitgegeben wird. Aber ich würde in erster Linie sagen, ich kann das voll verstehen und du hast recht. Und deine Erfahrung ist valide. Also Kirche ist auch nicht per se ein sicherer Ort für queere Menschen. Kirche kann nicht der safe oder safer Space sein, den wir uns wünschen oder ist es noch nicht. Ich habe die Hoffnung, dass Kirche alles mitbringt, das werden zu können, aber ist es noch nicht. Also wir wissen ja auch, dass ein Raum nie ein safe Space sein kann, sondern immer nur ein safer Space. Und ich erlebe viele braver Spaces, mutige Räume, wo Kirche Dinge ausprobiert und queere Menschen sprechen dürfen, predigen dürfen und es angegangen und ausprobiert wird. Aber ich würde dieser Person erstmal sagen, du hast vollkommen recht und ich sitze neben dir. Weil es ist scheiße, das muss man einfach mal so sagen. Es ist ein riesengroßer Schmerz, den queere Christinnen in ihren Kirchen oder Gemeinden erleben. Und da würde ich mich daneben setzen und sagen, ich weine mit dir und ich bin erstmal da. Und wenn du eine Person an deiner Seite brauchst, bin ich da. Und dann gucken wir zusammen, wo die Reise hingeht.
Was mich manchmal so empört, ist, dass es für queere Menschen an vielen Stellen immer noch so schwer ist, während manche Gemeinden überhaupt keine Probleme haben, menschenverachtende AfDler zu akzeptieren und ihnen noch nicht mal die rote Karte zu zeigen, wenn sie ihr Zeug verbreiten.
Ja, also diskriminierende Haltungen sind viel akzeptierter in den allermeisten Räumen, nicht nur in kirchlichen, sondern auch darüber hinaus in gesellschaftlichen Räumen, als Positionen, die die Gerechtigkeit aller Menschen beinhalten. Also das wird viel schneller einfach angenommen und hingenommen und gesagt, ja, das ist der Onkel Herbert, der lässt immer sowas los, aber eigentlich ist das ein ganz netter, oder nimm dir das nicht zu Herzen.
Er meint es nicht so.
Oder ja, der muss noch lernen, aber gib ihm ein bisschen Zeit. Also es wird viel eher hingenommen, weil das Aufbegehren, das anzuklagen, zu sagen, das geht überhaupt nicht, das will ich in diesem Raum nicht hören. Du bist willkommen, aber diese Meinung nicht, oder wir gehen mal raus und reden darüber. Das ist ja immer eine Überwindung. Das unterbricht ja einen Raum kurz. Das ist ein Störfaktor. Viele Menschen wollen ja nicht stören. Aber da möchte ich gleich noch hinzufügen.
Oder sich nicht stören lassen.
Genau. Und da möchte ich aber gleich hinzufügen. Da liegt aber auch eine Verantwortung bei den Menschen und bei den Institutionen, die die Räume öffnen. Das heißt, bei mir liegt eine Verantwortung, wenn im Gottesdienst oder beim Gemeindeabend jemand aufsteht und sich menschenfeindlich verhält, dann ist es meine Verantwortung auch dafür zu sorgen, dass das gut aufgefangen und begleitet wird.
Mhm. Auf Instagram zählst du ja eine ganze Reihe Sätze auf, die du dir nicht mehr anhören willst. Und dazu gehört, du bist ja keine richtige Pfarrerin.
He's Mr. Know-it-all.
Also, jetzt muss ich hier mal dazwischen gehen. Ich habe ja wirklich nichts gegen Frauen in der Kirche. Im Gegenteil, ich finde ja, sie bringen eine ganz besondere Wärme da rein. Aber Pfarrer sein, das ist doch so ein Beruf mit Berufung, oder? Das liegt Männern einfach ein bisschen, ich würde sagen, näher, so vom Wesen her. Und da frage ich mich, ob das wirklich was für Frauen ist. So ein Amt ist doch total fordernd. Da braucht man schon eine gewisse geistliche Autorität. Und wenn da vorne eine Frau im Talar steht, das irritiert mich einfach. Ich höre da gar nicht mehr die Predigt, ich frage mich nur, warum ist sie nicht im Kindergottesdienst? Ich meine, Frauen dürfen doch predigen oder sogar Bischöfin werden. Aber sie bringen auch so viel Gefühl in die Kirche, da muss man halt aufpassen, dass das Ganze nicht so, naja, zu weich wird. Kirche braucht ja auch klare Strukturen, Autorität und Führung. Das kann man nicht einfach fühlen, da geht es um Wissen und Können. Ich sag's ja nur, mir liegt die Kirche eben am Herzen.
Du. Maike, dieser Mansplainer behauptet ja, Frauen liege das Weiche, also letztlich dann auch das Spirituelle, näher als Männern. Und gerade deswegen sollen sie weniger geeignet sein, als Pfarrerin zu arbeiten. Ich dachte immer, das Weiche und Spirituelle gehört eigentlich zur Kirche dazu.
Ja, also das macht mich richtig sauer und wütend. Ich muss mich ganz schön zusammenhalten in diesem Moment. Das sind tatsächlich Sätze, die mir auch sehr bekannt vorkommen und die mir in ähnlicher
Deswegen habe ich ihn eingeladen.
Und ich weiß auch, dass sehr viele Kolleginnen genau diese Sätze hören. Und das macht nicht nur wütend, sondern das schmerzt auch, weil das eine dauernde Abwertung der Kompetenzen ist. Also erstmal ist eine Offenheit und eine emotionale Verfügbarkeit eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, um nah bei den Menschen zu sein. Und so verstehe ich eigentlich den Kern.
Empathie?
Genau, den Kern des Berufes, der Berufung, ein Stück mit den Menschen mitzugehen. Nicht ganz bis nach unten, nicht ganz bis in den Schmerz, nicht ganz bis in die Trauer, aber ein Stück mitzugehen, ne? Das ist eine wahnsinnig wichtige Eigenschaft und natürlich auch die Sprachfähigkeit über die eigenen Emotionen. Wenn ich so in Richtung Mansplainer gucke, betone ich das nochmal. Das ist ganz, ganz wichtig, denn um über den Glauben sprechen zu können, braucht es eigene Erfahrungen und eigene Emotionen, die ich dann eben in die Predigt oder ins Gebet übertrage. Ein Gebet ist keine abgelesene Formel, sondern die muss mit der Wahrheit, mit dem Herz irgendwo zusammenliegen. Sonst ist es abgelesen.
Und musst du dich nicht auch mit jemandem, der zu dir kommt und mit dir reden will, oder auch durchaus, wenn du predigst, musst du nicht das Gefühl haben, die Menschen sind mit mir auf Augenhöhe, deswegen predige ich nicht oben von der Kanzel, sondern ich stelle mich mitten rein.
Ganz richtig, das ist auch mein Ansatz. Ich predige nicht von der Kanzel, sondern stehe im Altarum. Das sind drei Stüflein, das kann ich mit mir vereinbaren, um mich besser sehen zu können, aber ich stehe unter den Menschen. Deswegen bin ich auch auf Instagram und mir ist es ganz, ganz wichtig, zu sprechen und so zu predigen, wie ich mit den Menschen auch im Alltag spreche, dass sie mich verstehen können. Und für mich ist das eine Stärke und da können noch so viele Herberts oder Jürgens oder Olivers kommen, die mir sagen, das sei keine richtige Predigt.
Keine richtige Pfarrerin.
Genau, da würde ich immer sagen, ist doch fantastisch, dass wir eine große Kirche sind, die viele Kirchen hat, viele Orte, viele Gemeinden. An meinem Ort bin ich richtig und wo dein Ort ist, das entscheidest du selber, aber da mache ich mein Herz weich und gleichzeitig möchte ich aber auch auf einer feministischen Ebene da eine sachliche und hoffentlich förderliche Kritik entgegenbringen. Denn das Geschlecht hat natürlich nicht damit zu tun, welchen Bildungsgrad Menschen erreichen können oder wie fähig oder wie kompetent sie sind. Auch das Lippenstift tragen oder High Heels unterm Talar ist vollkommen in Ordnung. Also da wurde mir auch gesagt.
Das wollte ich dich gerade fragen.
Genau.
Ich meine, weil du trittst ja im Talar auf, aber dann durchaus mit High Heels.
Also High Heels trage ich persönlich nicht zurzeit weniger. Ich trage lieber Plateauschuhe, zum Beispiel die ich jetzt gerade trage. Aber das ist etwas,
die sind
was
übrigens sehr schön. Ihr könnt sie nicht sehen, aber sie haben Tiger?
Leopard,
okay. Muster.
Genau, aber es wurde mir so vermittelt, keine High Heels zu tragen, keinen roten Nagellack, keinen knalligen Lippenstift, nicht zu doll geschminkt zu sein. Und da möchte ich sagen, hey, also raus mit den Pfarrerinnen, mit Extensions, mit, weiß ich nicht, künstlichen Fingernägeln, im Minirock, mit Plateauschuhen. Das ist vollkommen in Ordnung, so zu sein, so im Kirchraum zu sein und auch so zu predigen. Das macht uns echt und das macht uns nahbar.
Frauen haben ja in der evangelischen Kirche, wie du zum Beispiel, auch längst Ämter und Verantwortung, aber viele Strukturen sind ja dennoch ziemlich männlich. Wenn du feministische Themen ansprichst oder die Machtverhältnisse kritisierst, was passiert denn dann?
In der Regel zwei Dinge. Also die einen, die sagen, endlich sagt es mal einer, die zujubeln, die interessiert sind, die damit weiterarbeiten oder es ergeben sich daraus Verbindungen, Geschwisterlichkeit oder ich sag so, da bilden sich dann Banden, in Anführungsstrichen.
Banden finde ich großartig.
Und auf der anderen Seite sind dann die Menschen, die sagen, ach, wir in der evangelischen Kirche haben doch gar keine Geschlechterungerechtigkeit mehr, Frauen können doch längst predigen, was wollt ihr denn noch?
Alles. Das hat der Mansplainer ja auch gesagt.
Genau, ich denke auch, dass das ein ganz typisches Narrativ ist, das uns auch in der Gesellschaft begegnet. Also Kirche ist auch in gewisser Weise, nicht in allen Punkten, aber in gewisser Weise auch ein Spiegel der Gesellschaft. Das gibt es auch, Abwertungen, Beleidigungen. Das ist auf der anderen Seite. Aber woran man übrigens erkennen kann, Entschuldigung, dass das noch so alte Strukturen und Hierarchien sind, der Talar selber, also das liturgische
Gewand,
das ich trage im Gottesdienst und viele Kolleginnen
schwarz.
Auch.
Und richtig. Abhängig von der jeweiligen Landeskirche, ist der Kragen unterschiedlich?
Ja und nein. Also je nachdem, ob es reformierte, unierte oder lutherische Tradition ist, das hängt dann nicht so ganz an der Landeskirche, aber in gewisser Weise schon. Ein bisschen kompliziert, aber ich habe natürlich alles rausgeholt aus dem Talar, was man fashionmäßig machen kann. Ich habe mir natürlich ein Samtoberteil einsticken lassen.
Versteht sich.
Steht nirgendwo, dass man es nicht darf, er soll nur schwarz sein.
Und auf Taille geschnitten?
Nein, das nicht. Da ist tatsächlich so eine Standardform auch eher die Vorgabe. Aber am Talar selber merke ich natürlich, dass er vor allem für Männer konzipiert ist. Also es ist wahnsinnig schwierig, mit diesem Gewand zum Beispiel auf die Toilette zu gehen oder sich sonst damit zu bewegen. Und da das ist zum Beispiel ein Teil, woran es deutlich wird, dass das alte Strukturen sind. Nicht nur.
Es sollte ja eigentlich auch eine Uniform sein. Und Uniform werden nun in der Regel von Männern getragen.
Es ist tatsächlich, geht zurück bis zur Reformation. Also Martin Luther selber, also der Talar ist eigentlich wirklich.
Ja, der war ja Mönch, der hatte ja seine braune Kutte.
Ja, aber wenn er die Messe gehalten hat, dann hat er in der Albe die Messe gehalten und im Talar gepredigt. Der Talar ist eigentlich gar kein liturgisches Gewand, sondern eigentlich ein Gelehrtengewand. Mantel, so möchte man sagen. Das finde ich, wird an Martin Luther ganz deutlich. Also der ist dann im Gottesdienst quasi hinter den Altar gegangen und hat sich kurz umgezogen und im Talar dann wieder auf die Kanzel gegangen. Und dass Frauen heute dieses Männergewand tragen, ist eine große Errungenschaft. Es gibt Frauen, die sagen, ich möchte nicht das Bäffchen tragen, also ich nenne es mal das weiße Lätzchen. Das war der sogenannte Bartschutz für die Pfarrer damals, sondern ich möchte einen Stehkragen, das ist ein Frauenkragen, der sich gebildet hat, tragen. Und ich sage aber, nein, ich will das Gleiche tragen wie die Männer, weil wir uns das erkämpft haben. Also da gibt es auch nochmal unterschiedliche Positionen innerhalb unserer Kirche.
Ja, ich bin da auch hin und her gerissen. Ich frage mich immer, ist es eigentlich gut, wenn Frauen das übernehmen, was Männer über Jahrhunderte geprägt haben? Oder wäre es nicht besser zu sagen, so, jetzt sind wir Frauen auch in der Kirche, in denselben Ämtern und jetzt suchen wir uns verdammt nochmal eine gemeinsame Robe aus, die sowohl zu Männern und Frauen passt, aber neu ist.
Ja, es gibt ja übrigens total wenig klerikale Kleidung für Frauen. Also wenn irgendjemand Lust hat, da mal nachzuforschen, es gibt unfassbar viele klerikale Shops, aber die Kleidung ist zum größten Teil nur für Männer dargeboten. Und es gibt eine Fashion-Designerin in Schweden, die auch klerikale Kleidung für Frauen oder also Kleider herstellt oder Röcke, das dürfen natürlich auch Männer tragen, aber eben nicht in den typischen Konfektionsgrößen für Männer. Und da brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr. Wenn es irgendwelche Fashion-Designerinnen da draußen gibt, schreibt mich an, ich kooperiere gerne. Aber genau. Ich würde sagen, wir fangen erstmal so an, dass wir uns die Kleidung zurückerobern und jetzt wäre der Zeitpunkt, eigentlich neue Wege zu gehen.
Der Talar auf den Leib geschneidert. Wie ist das denn mit dir, mit den Zweifeln? Wie viele Momente gab es, wo du gedacht hast, hier in der Kirche ist zwar mein Platz, aber gleichzeitig hattest du auch das Gefühl, shit, dieses System ist wirklich zu eng und zu bescheuert?
Das hat es gegeben und das gibt es immer noch. Das hat es vor allem gegeben, als ich angefangen habe, in den kirchlichen beruflichen Werdegang überzugehen, also vom Studium dann bin ich erstmal Religionslehrerin geworden und da habe ich ziemlich schnell gemerkt, okay, das scheint mein Weg zu sein, aber ich bin auch Feministin, wo hat das überhaupt hier Platz? Das hat hier gar keinen Platz. In meinem ganzen Studium bin ich kaum mit feministischer Theologie in Berührung gekommen, kam aber aus einem feministisch geprägten Freundinnenkreis und stand dann ziemlich dazwischen und dachte, das passt überhaupt nicht zusammen, bis ich dann nach und nach Dorothee Sölle zum Beispiel kennengelernt habe, große feministische Theologin, die über Kirche hinaus die Gesellschaft, möchte ich sagen, geprägt hat, auch die ökologische Bewegung und so weiter. Genau, also bin über sie dann in die feministische Theologie gekommen, aber auch, weil ich das Internet nicht entdeckt habe, aber im Internet andere Pfarrerinnen gefunden habe, die mir Vorbild sein konnten.
Genau, da sind wir ja bei deinem Instagram-Account, wir haben den ja und auch deinen Podcast das schon ein paar Mal erwähnt. Nein scheint ja einerseits dein Lieblingswort zu sein. Also dein Buch heißt ja auch Nö, eine Anstiftung zum Nein sagen. Und darin erzählst du ja auch, dass es gerade im Raum der Kirche wichtig ist, so eine Widerstandskraft zu entwickeln. Aber dein Instagram-Account und dein Podcast heißt Ja und Amen. Also wie passt das denn zusammen?
Genau, mein Instagram-Account heißt Ja und Amen. Der Podcast heißt 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja, ich habe natürlich angefangen mit dem Instagram-Account vor sieben Jahren und wollte Schere haben oder einen Schnitt haben zwischen Namen und Bild. Also ich wollte die gängige kirchliche Sprache in gewisser Weise aufnehmen und dann bildlich, künstlerisch oder auch mit den Texten, die ich schreibe, brechen. Deswegen habe ich mich Ja und Arm genannt, um eben zu zeigen, hier ist alles andere als Ja und Arm. Jetzt habe ich interessanterweise ein Buch geschrieben, das Nö heißt.
Wo du das Gegenteil behauptest.
Und das müsste ich vielleicht fairerweise Nein und Amen heißen.
Was wolltest du denn, als du mit dem Account gestartet bist, erreichen? War das für dich ein bewusster Versuch, Glaube und Kirche anders zu vermitteln oder dadurch eben auch eine bestimmte Zielgruppe, also sehr viel jüngere Menschen, zu erreichen?
Also mein Instagram-Account hat sich entwickelt. Ich bin nicht mit einem Posting-Plan gestartet und mit irgendeiner Strategie, was ich davor habe und was ich erreichen möchte. Aber ich habe eben ziemlich schnell entdeckt, es gibt hier andere PfarrerInnen und es gibt hier Menschen aus der Kirche, die unterwegs sind, die mir eine Art Vorbild sein konnten oder zumindest auch eine Person, wo ich gesehen habe, es gibt Menschen, die sind ja wie ich und die arbeiten auch in Kirche und die sind vielleicht auch auf der Suche nach feministischen Inhalten oder ähnliches. Und da wollte ich mit dabei sein und vor allem auch von mir und meinem Glauben erzählen, weil ich nicht aus einem stark christlich geprägten Umfeld komme und auch mein FreundInnenkreis ist offen und vielleicht auch interessiert, aber nicht per se die Runde gewesen, wo ich wirklich ehrlich über meinen Glauben reden konnte. Und das habe ich da ausprobiert und das hat funktioniert.
Das heißt, du bist im Netz ehrlicher als im Alltag, wenn du da mit Menschen zu tun hast?
Ja, und da würde
ich... Das ist ja merkwürdig.
Und
also Im Netz wird doch so viel gelogen.
Genau, ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich per se ehrlicher bin. Also wir wissen ja auch aus den Untersuchungen und Analysen von Social Media, dass alles natürlich nur ein Ausschnitt ist. Selbst wenn man sagt, so für mehr Realität auf Instagram, ich habe gerade geweint, ist es ja nur ein Ausschnitt des Lebens. Deswegen würde ich da ein bisschen aufpassen mit der Formulierung gerade. Aber ja, was mein Glauben angeht, erzähle ich da sehr offen und ehrlich. Weil ich, als ich Religionslehrerin war, sehr wenig Räume hatte, um über meinen eigenen Glauben zu sprechen. Ich habe den natürlich für die Jugendlichen und für die Kinder gegeben und mich natürlich auch beteiligt in gewisser Weise, aber so einen ehrlichen Austauschraum hatte ich da nicht. Den habe ich aber im Podcast 331. Da spreche ich mit einer Jüdin und einer Muslimin seit über 100 Folgen schon über ein Thema aus unseren drei verschiedenen religiösen Perspektiven und wir sind gestartet mit der ersten Folge und kannten uns gar nicht und sind jetzt bei Folge 102, 103 und super, sind ganz, ganz enge Freundinnen geworden über das Thema.
Ja, und vor allen Dingen finde ich dieses religionsübergreifende Zusammenreden, finde ich wirklich großartig. Wer sind denn die Leute, mit denen du im Netz in Kontakt kommst? Sind die hauptsächlich auch so aus kirchlichen, religiösen Kreisen oder auch ganz andere Leute, die eigentlich damit ursprünglich nichts am Hut haben, aber dich dann entdecken und denken, guck ich mir doch mal an.
Genau, und dann fragen sie mich, ob ich sie verheiraten kann oder das ist ganz, ganz witzig. Also ich weiß, aufgrund der Statistik, bei Instagram kann man ja auch reingucken, sieht man in der Statistik, welche Menschen folgen dir und ich weiß, dass mir zum größten Teil Frauen folgen aus Großstädten, zwischen 20 und 35. Also das scheint dann offensichtlich so ein bisschen die Kategorie zu sein der Menschen, also vielleicht Menschen wie ich selber. Und das wissen wir auch, dass Menschen gerne Menschen folgen, die in gewisser Weise irgendwelche Überschneidungen haben. Und dann ist es aufgeteilt. Also ich habe zum einen Teil, ich würde mal sagen, so richtige Churchies, die irgendwie in Kirche arbeiten.
Churchies, auch ein hübscher Begriff.
Ja, die irgendwie in Kirche arbeiten, ob in Diakonie oder als Religionslehrkraft in Gemeinden oder selber Pfarrpersonen sind. Also richtige Churchies. Und dann habe ich aber auch Menschen, die vielleicht christlich sozialisiert sind, ausgetreten sind, die sagen, ich bin christlich interessiert, aber nicht Teil der Kirche oder ich hatte bisher gar keine Berührungspunkte, bin neugierig oder die vielleicht auch aus einer feministischen Haltung mir folgen, weil sie ihnen eine religiöse feministische Perspektive fehlt. Also es ist irgendwie ein bisschen gemischt.
Und ich meine, im Netz kommst du ja, wie du erzählst, mit ganz unterschiedlichen Leuten zusammen, aber das ist ja nur auch eine Blase, also ein gesellschaftlicher Ausschnitt. Wenn du an die Rolle der Kirche denkst und sie spielen ja, also die beiden christlichen Kirchen spielen ja in unserer Gesellschaft längst nicht mehr die Rolle, die sie noch vor einigen Jahrzehnten, wir reden jetzt nicht über Jahrhunderte, wir reden nur vor einigen Jahrzehnten, ich meine noch im vergangenen Jahrhundert, in katholischen Kirchen von der Kanzel zur Wahl der CDU/CSU aufgerufen. Mhm. Sowas kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Auf der anderen Seite, wenn die christlichen Kirchen, wenn deren Botschaft tatsächlich ist, wir kümmern uns um die Menschen in der Gesellschaft, die sonst keine Stimme haben, dann ist es doch auch ziemlich bitter, dass diese Stimme inzwischen so leise geworden ist. Was denkst du denn, was für eine Rolle soll die Kirche denn eigentlich spielen? Denn die Fundamentalisten in den Kirchen, die wollen wir ja nicht haben, dass sie gesellschaftlich, wer weiß wie laut werden. Aber diese andere Seite, wo sich die Kirche einsetzt für bestimmte gesellschaftliche Belange, das ist doch eigentlich total wichtig.
Genau, ganz richtig. Und da würde ich auch weiterhin sagen, dass Kirche das tut, aber aus meiner Perspektive nicht genug. Also ja, Kirche setzt sich ein für die Menschen, die keine Stimme haben. Kirche ist da für die Einsamen, auch für die kranken Menschen und so weiter. Auf jeden Fall, also durch die verschiedenen Einrichtungen, die Kirche zum Beispiel betreibt oder durch die seelsorgerlichen Angebote oder durch die Bildungsangebote. Und ich würde gleichzeitig sagen, es fehlt aber ein Teil. Also wo ist Kirche, wo erhebt Kirche die Stimme?
Darum
für die Menschen, die unter gedrückt werden, ja, also zum Beispiel.
Wo setzt sie die Politik unter Druck?
Genau, und das fehlt mir persönlich auch. Dabei gibt es diese Stimmen und diese Forderungen in unseren eigenen Reihen, ja. Aber die Menschen, die unbequem sind oder tatsächlich dann die Gerechtigkeit einfordern, sogar in den eigenen Reihen, ja, also wir haben vorhin über queere Menschen gesprochen, aber genauso geht es auch Menschen mit Behinderungen in unserer Kirche oder schwarzen Menschen in unserer Kirche. Also wo ist Kirche da laut? Und das fehlt mir. Ich meine, dass Social Media da ein Weg sein kann, neben diesem klassisch-akademischen, männlichen, kirchlichen Karriereweg laut zu sein und den Menschen zu sagen, schaut mal, hier machen wir das oder das sind meine Forderungen, ich kritisiere meine eigene Kirche. Das ist ja eigentlich urprotestantisch, also das möchte ich mir immer einbehalten und so erlebe ich Kirche auch, dass ich frei bin und sagen kann, was mir wichtig ist und was ich einfordere, immer in Verbindung natürlich zu den Menschen, zu meiner Kirche und zu Gott, das ist ganz klar, aber dass ich das auch immer wieder frei und laut sagen darf. Und die evangelische Kirche ist kein hierarchiefreier Raum, auch da gibt es Hierarchien.
Nein, natürlich nicht.
Das wird häufig so transportiert und so verstanden auch von außen, aber nein, auch innerhalb der evangelischen Kirche gibt es eine Hierarchie. Und die Frauenstimmen zum Beispiel, wenn wir beim Thema Feminismus bleiben, wurden und werden weiterhin als Randstimmen betrachtet. Die lauten Frauen, die sagen, hier passiert doch immer Sexismus, wir müssen müssen was dagegen tun. Oder die feministischen Perspektiven, die werden an der Universität nicht gelehrt, aber sind ja wichtig für alle, bleiben weiterhin Randstimmen und werden nicht in die Mitte geholt. Und ich hoffe, dass ich ein kleiner Motor sein kann oder eine Stimme sein kann, die versucht, mit vielen anderen das hineinzuholen.
Was sagst du denn einem Politiker, einer Politikerin, die es ja gibt, die sich hinstellen und sagen, soll sich die Kirche doch mal um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. Soll sie doch mal schön im innerkirchlichen Raum bleiben und sich eben um den Glauben kümmern und um die Institution kümmern. Aber bitte keine politischen Statements.
Da würde ich sagen, es ist eine eigene Sache, politisch Haltung zu zeigen und sich einzumischen. Also das ist ja Kern des eigenen Glaubens. Es ist eine vollkommen fehlgeleitete Vorstellung, dass der Glaube fernab von der Gesellschaft und von der Politik stattfindet. Also ganz viel, was unser Leben betrifft, ist ein politisches Thema. Essen ist ein politisches Thema. Gesundheit in Anführungsstrichen ist ein politisches Thema. Reproduktion ist ein politisches Thema. Familie ist ein politisches Thema. Das findet alles statt. Also ich kann nur sagen, Leute, kommt in den Gottesdienst. Da geht's aber zur Sache in der Predigt. Da alles, was in Verbindung zur Bibel und zu Gott steht, muss immer wieder im Verhältnis auch zur Gesellschaft und zum Heute interpretiert und auseinander ins Gespräch gebracht werden. Das heißt, es ist ein innerkirchliches Anliegen, politisch laut zu sein und Forderungen aufzustellen. Ganz
klar. Ich bin da völlig deiner Meinung und ich bin wirklich richtig erschüttert, wenn gerade die Politik sich hinstellt und versucht, zumal wenn es Menschen aus einer Partei mit einem C davor sind, die dann sagen, aber ja, haltet doch mal besser die Klappe.
Also ich bin ganz froh darüber, dass ich in einem kirchlichen Raum auch ein bisschen, nicht ganz, aber ein bisschen freier bin von dem Kapitalismus, dass ich freier bin von anderen Einwirkungen oder Strömungen, die irgendwie mich manipulieren könnten in meiner Haltung oder in meiner Meinung. Ich bin sehr froh darüber, dass ich quasi Gott und meine Kirche im Rücken habe und ich kann so Politikerin gegenübertreten und sagen, mit mir nicht.
Und du hast keine Angst, deine Kirche dann sagt, also jetzt hör mal Maike, so geht's aber nicht.
Und dann würde ich sagen, dann lass uns darüber streiten. Und da würde ich wieder sagen, pünktlich zum Reformationstag, das ist doch urprotestantisch, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, nee, hier protestiere ich jetzt. Und da kannst du mir, weiß nicht, als Vorgesetzter, als Bischof oder Pfarrkollegin sagen, du siehst es anders und dann streiten wir darüber. Der Streit ist übrigens auch ein Kern des Glaubens, miteinander zu diskutieren und dann nebeneinander zu sitzen und zu beten und das auszuhalten.
Weißt du, was ich jetzt besser verstehe? Dass du früher in einer Punkband Krach gemacht hast,
ja,
weil diesen Krach machst du ja offenbar jetzt auf einer anderen Ebene.
Ja, genau. Und oft können Menschen sich gar nicht vorstellen, dass ich trotzdem ein großes Herz für die Tradition habe. Also sonst würde ich mich ja diesem Laden in Anführungsstrichen auch gar nicht so sehr verschreiben und mein Leben ganz hineingeben. Also ich habe natürlich auch ein großes Herz für die Musik und für die Tradition, solange sie Menschen nicht unterdrückt. Also all das, was Ungerechtigkeiten fördert innerhalb einer Tradition, das soll auf jeden Fall überdacht werden und erneuert werden. Aber natürlich, ich habe ein großes Herz für die Kirchenglocken, die am Anfang geläutet haben.
Ja, das habe ich gemerkt. Das freut mich auch. Und ich liebe Kirchenglocken.
Und da drinnen darf auch ein Punkkonzert stattfinden oder ein Techno-Rave, wie wir das letztes Jahr gemacht haben.
Maike, wir haben ja gerade über die Rolle der Kirche in der Gesellschaft geredet und wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch, gab es ja schon immer und seit vielen Jahren ist es öffentlich, Missbrauch im Raum der Kirche an Kindern und Jugendlichen. Das sind dann Menschen, die häufig ihr Leben lang unter den Traumata leiden. Hast du den Eindruck, dass deine Kirche richtig damit umgeht? Ich habe da so meine Zweifel.
Und ich habe da auch meine Zweifel und nicht nur meine Zweifel, sondern ich sehe es tatsächlich und erlebe es tatsächlich. Ich wünsche mir sehr, sehr, sehr viel mehr, was meine Kirche tun sollte und auch tun kann zur Aufarbeitung und Aufklärung von sexualisierter Gewalt.
Zum Beispiel?
Die Forumstudie hat ja ganz deutlich gemacht, dass bestimmte evangelische Mechanismen sexualisierte Gewalt begünstigen. Zum Beispiel Themen wie das Harmoniebedürfnis oder die vermeintliche Hierarchiearmut oder das evangelische Pfarrhaus hat auch Türen geöffnet für sexualisierte Gewalt.
Also das, was bei der katholischen Kirche das Zölibat ist, also wo man ja immer sagt, ein Grund für Missbrauch in der katholischen Kirche ist häufig das Zölibat. Das ist bei der evangelischen Kirche, wo es kein Zölibat gibt und Frauen im Pfarramt, da sind es andere Mechanismen, die problematisch sind?
Da muss ich tatsächlich widersprechen, weil die Forumstudie und auch andere Studien deutlich gemacht haben, dass das Zölibat nicht sexualisierte Gewalt begünstigt. Also sexuelle Enthaltsamkeit ist nicht ein Motor für sexualisierte Gewalt.
Wow, das ist mir wirklich neu.
Sondern die Forumstudie hat nochmal ganz deutlich gemacht, dass es andere Faktoren sind. Wie zum Beispiel eine Verantwortungsdiffusion. Wie zum Beispiel, dass das Gemeindeleben plötzlich im Pfarrhaus stattfindet. Ne? Dass man das Gefühl hat, in der evangelischen Kirche passiert sowas gar nicht. Oder dass.
Und deswegen nicht genau hinguckt?
Genau, ganz richtig. Dass ein großes Vertrauen da ist, dass es gute Menschen sind. Und all das sowie eine Nachlässigkeit im Bereich zum Beispiel der Bildung und im Bereich der Aufklärung und im Bereich der Aufarbeitung und Bearbeitung und Begleitung von Betroffenen sowie gerade aus feministischen Kreisen und gerade feministische Stimmen oder auch sogenannte Frauengottesdienste haben immer auch Gewalt zur Sprache gebracht und hatten in der Theologie auch verankert, wie kann ich eigentlich nach Gewalterfahrungen beten oder bitten? Wie kann das ja auch einen Raum haben? Aber zurück zu deiner Frage. Es ist ganz wichtig, dass Kirche offen ist, ehrlich ist, selbstkritisch.
Also sie zeigt deiner Meinung nach nicht genug Reue.
Ganz richtig.
Weil Reue ist ja auch so ein beliebter protestantischer Begriff.
Genau, aber damit ist es nicht getan. Also es ist nicht damit getan, sich hinzustellen und sich zu entschuldigen und zu sagen, wie schrecklich und wie schwer das alles ist, sondern der nächste Schritt ist Verantwortungsübernahme. Und zwar die Anerkennung, aber auch das kritische Überblicken der eigenen Strukturen und dann der nächste Schritt, das Verändern dieser Strukturen. Und dazu gehört zum Beispiel darüber, offen zu sprechen und das nicht unter den Tisch zu kehren.
So, dass die Täter häufig mehr geschützt werden als die Opfer.
Genau, es gab ja eine ganz kritische Rückmeldung, dass Täterakten nicht vollständig offengelegt oder bereitgelegt worden sind von den unterschiedlichsten Landeskirchen. Das ist für mich ein ganz, ganz deutlicher Punkt, der ein absolutes No-Go ist. Also wenn es sich Kirche zur Aufgabe macht, sexualisierte Gewalt so weit, also die Räume, die Strukturen so weit zu verändern, ändern, dass es sexualisierte Gewalt nicht mehr begünstigt, dann gehört das mit dazu. Also alles zu tun, dass eine vollständige Aufarbeitung geschehen kann. Und es ist ja nicht nur eine Aufarbeitung, sondern es geht ja auch um präventive Maßnahmen.
Natürlich, Schutzkonzepte.
Schutzkonzepte, ganz richtig, Präventionsbeauftragte, aber auch Bildung. Und da sind wir beim nächsten Punkt, das auch ein feministisches ist, über Sex und Sexualität zu sprechen. Das muss auch einen Raum haben in Kirche und es muss auch ein Raum da sein, wenn Menschen das wollen, sie dürfen nicht gezwungen werden, über Gewalt und sexualisierte Gewalt sprechen zu können.
Sag mal, Maike, wenn du an die Zukunft der Kirche denkst und dir die Kirche neu backen könntest, wie sähe sie aus?
Spannende Frage.
Wie so ein Lebkuchenhaus.
Genau, ich glaube, ich möchte sie mir gar nicht backen, weil ich Kirche tatsächlich verstehe als etwas, was wächst und sich backt aus vielen Händen. Ich möchte gar nicht die Einzige sein, die sich die Kirche nach ihren Vorstellungen und Wünschen backt. Aber was ich hineinbringen würde an Zutaten, also erstmal würde ich es mit meinen eigenen Händen machen, das finde ich ganz wichtig. Weil
den Teig kneten.
Genau, weil ich verstehe Kirche als ein Ort, an dem wir alle mitarbeiten. Also es ist nicht wie in einem Fitnessstudio oder bei irgendeiner Veranstaltung, du kommst und kannst einfach genießen und hinterher sagen, ich gebe da irgendwie 10 Sterne, weil das war irgendwie eine 10 von 10 oder das war den Eintritt nicht wert. Nee, Kirche ist eine Gemeinschaft und eine Institution, bei der jede einzelne Person gefragt ist. Also wenn jemand geht, sage ich, okay, fair enough, also es ist auch gut, dass du gehst und für dich entschieden hast, das ist nicht der Ort für dich, aber du bist auch gefragt, mitzuarbeiten, mitzuwirken. Und dann würde ich als Zutat natürlich hineingeben, Liebe, Gerechtigkeit, Feminismus, Frieden, so cheesy das auch klingen mag, aber das sind meine Hauptzutaten. Vielleicht auch noch ein paar andere Sachen, um es konkreter zu machen. Ich würde kein Harmoniebedürfnis hineingeben, sondern die Freude am Streit. Und ich glaube, ich würde noch Kritikfähigkeit, Reflexionsfähigkeit und das Checken der eigenen Privilegien reingeben. Und vielleicht noch ein bisschen Mut und Experimentierfreude.
Wow. Maike, wir nehmen das alles. Und die Kirche hoffentlich auch. Wunderbar, dass du da warst. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Damit nicht in allen Medien hauptsächlich über Männer berichtet wird, läuft es bei mir anders. Die Auslandskorrespondentinnen, die sich bei mir melden, wenn etwas Besonderes aus ihrem Land zu erzählen ist, haben ihren Blick auf Frauen gerichtet. Naja, meistens.
Hallo Bascha, hier ist Marinella aus Detroit. Und dieses Mal möchte ich über das Gerichtsverfahren des Jahres in den USA sprechen, das Verfahren gegen Entertainer Sean Combs. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich eher unter einem seiner Künstlernamen, Puff Daddy, P. Diddy oder einfach nur Diddy. Das Verfahren gegen Diddy startete im Mai, das Juryurteil kam im Juli heraus und jetzt am 3. Oktober verkündigte Richter Arun Subramanian das Strafmaß. Das liegt bei 50 Monaten, also etwa 4 Jahren. Um das Ganze besser einordnen zu können, etwas Kontext. Also die Staatsanwaltschaft hatte verschiedene Klagen gegen Diddy eingereicht. Es standen im Raum Vorwürfe wie Sexhandel, organisierte Kriminalität und zahlreiche Sexualverbrechen. Und obwohl im Verfahren selbst dann auch viele grausame und schockierende Details zu Sexpartys von Diddy, sexueller Nötigung und Gewalt herauskamen, befand die Jury ihn letztlich nur in einem einzigen Anklagepunkt als schuldig. Und zwar war das Transportieren von Menschen über Bundesstaatengrenzen hinweg zum Zweck der Prostitution. Maximal hätte Diddy dafür 20 Jahre bekommen können. Das wäre ein sehr extremes Strafmaß gewesen. Dennoch ist das Strafmaß von 4 Jahren deutlich höher, als viele erwartet hatten. Richter Subramanian sagte dazu dann auch ganz klar, dass er wirklich hofft, mit dieser Strafe die Botschaft zu vermitteln, dass Gewalt gegen Frauen echte rechtliche Konsequenzen habe. Genau das bezweifeln aber viele, denn wenn das Verfahren und auch das Urteil eins gezeigt haben, dann wie schwierig es wirklich ist, vor allem Männer in Machtpositionen für Gewalt an Frauen vor Gericht zur Rechenschaft zu ziehen. Da erwartet uns also sicherlich noch so einiges. Ich bleib natürlich dran und sage bis bald. Tschüss!
Hey Marinella, nach dem, was du erzählt hast, bin ich noch ganz hin und her gerissen, wie ich dieses Urteil für P. Diddy finde. Aber Hauptsache, der Kerl verschwindet erstmal im Knast. Das ist immerhin ein Zeichen. Marinella Potor gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr
so weit,
in den Shownotes.
So jubel.
Na Silke, ich freue mich schon auf dich. Was hat dich denn diesmal auf die Palme gebracht? Hier kommt Silke Burmeister mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, und nun wieder ich. Und mal gar nicht auf 180, sondern mit der sanften Stimme einer Suchenden. Einer Frau, die nicht weiß, wo der Weg lang führt, die die feministische Variante der Gretchenfrage am Wickel hat. Fangen wir mit der Ernennung von Maria Corina Machado als Friedensnobelpreisträgerin 2025 an. Diese Ernennung darf erfreuen, weil sie a. keinen Mann trifft und b. eine Frau. Das ist viel Jubel wert, knallende Korken und Konfetti. Es bedeutet Anerkennung und Sichtbarwerdung der Leistung einer Frau, stellvertretend für die Leistung von Frauen. Denn solange Frauen Menschen zweiter Klasse sind, steht die ausgeleuchtete Leistung einer Einzelnen für die unsichtbare Leistung vieler. Die Begründung für die Auszeichnung liegt in Machados unermüdlichem Einsatz für die Demokratie Venezuelas und die Entwicklung des Landes von der Diktatur hin in eine Demokratie. Machado sei ein herausragendes Beispiel für Zivilcourage im Lateinamerika der Gegenwart. Denn kaum ist das Konfetti auf den Boden gerieselt, hieß es in die Freude hinein, Frau Machado sei gar keine so tolle Frau. Sie entstamme der wirtschaftlichen Elite des Landes, stünde für neoliberale Werte, sei nicht auf der Seite der Frauen und würde Margaret Thatcher ihr Vorbild nennen. Außerdem pflege sie Kontakt mit Menschen, die gar keine Demokratie wollten. Nicht umsonst habe sie Trump den Preis gewidmet. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die Maria Corina Machado vor ihrer Nobelpreisernennung kannten. Ich frage mich allerdings, ob hier nicht mal wieder greift, was so häufig greift, dass einer Frau zum Vorwurf gemacht wird, was bei einem Mann als Grundlage seines Erfolges bewundert wird. Kompromisslosigkeit etwa, die Machado mitunter vorgeworfen wird, Zielstrebigkeit, Durchsetzungskraft. Aber was ist das für ein Reflex, sich über den Erfolg einer Frau wie die Zuerkennung des Friedensnobelpreises nur dann freuen zu wollen, wenn die Frau den eigenen Wertekanon entspricht? Ist die Vergabe einer relevanten Auszeichnung an eine Frau nur dann ein gutes Zeichen für uns Frauen, wenn die Frau in allen Punkten einem linksliberalen Weltbild entsprechend integer ist? Haben eine Ulrike Meinhof, eine Margot Honecker, eine Imelda Marcos, die in unterschiedlichem Maße schrecklich und destruktiv waren, nicht auch der Sache der Frau gedient, weil sie gezeigt haben, dass die Zuschreibung, mit denen Männer Frauen bedecken, um sie vom Weltgeschehen auszuschließen und fernzuhalten, nicht stimmen? Früher habe ich immer behauptet, die Gleichstellung sei dann erreicht, wenn Frauen die Chance haben, sich genauso beschissen zu verhalten wie Männer. Aber vielleicht irre ich mich. Vielleicht ist der Anspruch, der Sieg einer Frau bringt uns nur dann weiter, wenn die Frau im Sinne von uns Frauen agiert, berechtigt. Ich glaube, das wäre eine erneute Diskussion wert. Bis die Frage geklärt ist, freue ich mich über jede, die statt eines Mannes geehrt wird. Denn bis dahin gilt für mich, Sichtbarkeit ist der Schlüssel zur Gleichstellung. Ohne sie geht es nicht.
Ach, du bist immer so erfrischend, liebe Silke. Danke dafür. Und jetzt kommt noch? Na klar, die gute Nachricht. Und da bleiben wir heute mal beim Thema Kirche und Religion. Denn in England wird gerade ein echtes Stück Kirchengeschichte geschrieben. Zum allerersten Mal bekommt die anglikanische Kirche eine Erzbischöfin von Canterbury. Das ist das höchste Amt in der Church of England, also quasi das Oberhaupt von Millionen AnglikanerInnen weltweit. 500 Jahre waren nur Männer in diesem Amt. Erst in den 1990ern durften Frauen überhaupt Priesterinnen werden und seit 2015 gibt's auch Bischöfinnen. Aber jetzt eine Frau ganz oben. Das ist schon super. Die neue Erzbischöfin setzt sich klar für soziale Themen ein, für Gleichberechtigung und mehr Offenheit in der Kirche. Ihre Ernennung ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass sich die Kirche bewegt. Naja, sehr langsam, aber immerhin in die richtige Richtung. Ein historischer Moment also für die anglikanische Kirche, aber auch für Frauen weltweit, denen Glauben und Religion wichtig sind. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch ich will euch für die Zwischenzeit noch eine Botschaft mitgeben. Wie ihr sicher wisst, sind gerade die Nobelpreise vergeben worden. 2014 hat Malala Yousafzai, die pakistanische Aktivistin für Bildung und Frauenrechte, den Friedensnobelpreis bekommen. Da war sie gerade mal 17, die jüngste Preisträgerin aller Zeiten. Und Malala sagt, ich erhebe meine Stimme, nicht um zu schreien, sondern damit die ohne Stimme gehört werden können. Tschüss, tschüss.
Ein Podcast von Funke.